Die langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete und frühere Bundesjustizministerin Hertha Deubler-Gmelin gehört zu den Politikerinnen und Politikern, die sich auch nach ihrer aktiven Laufbahn weiter einmischen. Und sie tut das immer noch mit großer Leidenschaft. So hat sie sich für die Freilassung des Whistleblowers Julian Assange eingesetzt. Sie macht sich für ein Schulfach Medienbildung stark und kam als Vorsitzende einer Expertenkommission zu dem Schluss, dass die Enteignung großer Wohnungsunternehmen rechtlich zulässig sei. Sie arbeitet auch weiterhin als Anwältin, lehrt an Universitäten im In- und Ausland und befasst sich auch intensiv mit Fragen des Völkerrechts. Heute ist sie Gast im Telepolis Podcast. Schönen guten Tag, Frau Deubler-Gmelin.
Ja, guten Tag, Herr Ringel.
Was treibt Sie um, dass Sie immer noch auf so vielen Hochzeiten tanzen?
Es sind keine so vielen Hochzeiten. Außerdem passiert das ja alles hintereinander. Nein, aber die Zeiten sind herausfordernd. Es gibt eine Menge Dinge, die mich sehr interessieren. Und wenn ich helfen kann, tue ich das gern.
Sie haben sich immer wieder für den Schutz der Freiheits- und Menschenrechte eingesetzt. Nun sagen die einen, Deutschland sei als Rechtsstaat und liberale Demokratie weiterhin stabil. Andere sehen genau das zunehmend gefährdet. Wie ist Ihre Einschätzung?
Also ich denke, wir müssen schon aufpassen. Wir sehen in anderen Staaten, wie schnell Institutionen untergraben und dann sozusagen außer Wirkung gesetzt werden können. Das wollen wir hier nicht haben.
Es gibt ja sehr unterschiedliche Interpretationen. Ja? Die einen sagen, Demokratie ist gefährdet, weil ein möglicher Rechtsruck droht. Und da schaut man dann auf Staaten mit autokratischen Tendenzen, die ja mehr werden in der Welt. Aber es gibt auch die andere Wahrnehmung. In Deutschland verengten sich Diskursräume, Meinungsfreiheit sei gefährdet. Und das sei eine Gefahr. Wie schätzen Sie das an?
Nein, ich stimme dem durchaus zu. Wir haben einen Rechtsruck, der droht nicht nur. Und deswegen heißt das ganz deutlich, dass diejenigen, die das nicht wollen, die müssen die Stimme erheben. Viele von uns haben sich ein bisschen dran gewöhnt, dass alles passiert, ohne dass sie sich einmischen, sondern dass es ausreicht, zu maulen, auf andere zu schimpfen, ohne sich einzubringen. Das geht nicht. Und ich denke, dass dieses für die, jetzt sage ich es mal, für alle, für jeden von uns gilt, aber es gilt natürlich auch und in besonderer Weise für politisch Verantwortliche, die hier mit klaren Regelungen auch vorgehen müssen. Ich will mal einen Punkt nennen, der mich in letzter Zeit ganz besonders beschäftigt. Die Rolle der sozialen Medien, die ja im Augenblick so tun, als gelte für sie keinerlei Grenzen, weder des Anstands noch der Menschenrechte noch sonst etwas, die wird man überdenken müssen. Und diese Konzentration der sozialen Medien in den Händen einiger wichtiger Eigentümer, das geht schon gar nicht.
Nun sagen wiederum andere, die sozialen Medien, das ist der Ausgleich zu den verengten Diskursräumen in den sogenannten Mainstream-Medien. Da sei viel Einseitigkeit im Spiel und da müsse man dann eben auf soziale Medien ausweichen.
Das ist ja auch wahr. Die sozialen Medien waren gedacht als ein Instrument, das ganz normalen Leuten, die keinen Zugang zu den öffentlichen oder zu den Mainstream-Medien haben oder auch zu den Privatsendern, um denen auch eine Stimme zu geben. Bloß, wenn Sie sie genauer anschauen, dann sehen Sie, dass der Vermachtungsprozess in den Händen von einigen wenigen großen Medienunternehmen natürlich genau diese Funktion der Freiheit außerordentlich stark einschränkt und deshalb wird man hier mit ganz klaren Regulierungen vorgehen müssen, um die Meinungsfreiheit der Einzelnen in den sozialen Medien tatsächlich zu erhalten und die wieder wirksam zu machen.
Wenn Sie sagen, man wird da kontrollieren müssen, da ist die große Frage, wer soll das tun? Es gibt ja Regeln in der Europäischen Union, wo dann die Kommission zum Beispiel als wichtiges Instrument fungiert oder aber man überträgt das den Tech-Giganten selbst. Sind das Wege, die Sie in Ordnung finden?
Es gibt meiner Ansicht nach eine ganze Reihe von wirklich guten Vorschlägen. Sie haben ja gerade erwähnt, dass sich da auch an einigen der Expertenkommissionen mitgewirkt haben. Die sind natürlich sehr viel weiterreichend. Zum einen wird man schauen müssen, dass nicht die Tech-Giganten oder große Medienunternehmen sich das Eigentum an den Plattformen weiterhin zuordnen können, sondern hier wird auch ganz klar eine Trennung gemacht werden müssen zwischen privatem Interesse, Eigentumsinteresse und auch Interesse, das Internet, die sozialen Medien für die Einzelnen offen zu halten. Und dann zum Zweiten müssen Regelungen, die zum Beispiel auch für Zeitungen gelten oder auch für Rundfunkstationen, die müssen selbstverständlich, was die Grenzen von Beleidigungen oder auch Verleumdungen oder Fake News angeht, auch für soziale Medien und deren Träger gelten. Das muss dann allerdings kontrolliert werden und diese Kontrollorgane müssen geschaffen werden. Ich denke, dass man das in der Verantwortung der Öffentlichkeit machen sollte durch unabhängige Gremien, die danach schauen. Das kann man nicht Tech-Unternehmen oder irgendwelchen privaten Eigentümern überlassen.
Frau Deubner-Gmelin, die Union hat vor ein paar Wochen eine kleine Anfrage im Bundestag gestellt. Da ging es um 17 Nichtregierungsorganisationen und es sollte offengelegt werden, mit wie viel Geld diese NGOs gefördert werden, ob es da vielleicht Verbindungen zu bestimmten Parteien und Organisationen gäbe. Das hat ja auch was mit solchen Korrekturgeschichten zu tun, über die wir gerade sprechen. Also Organisationen, die sich zum Beispiel darum kümmern, im Internet nachzuschauen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Und da steckt ja hinter dieser kleinen Anfrage so die Vermutung, das könnte politische Schlagseite haben. Gerade auch aus Ihrer Partei, der SPD, gab es da heftige Proteste. Was sagen Sie dazu?
Nun, da bei dieser Anfrage merkte man natürlich die Absicht und ist zu Recht verstimmt. Da geht es ja nicht um die Erhaltung der Freiheit der Zivilgesellschaft oder der Einzelnen. Und das war der Punkt, über den ich gerade geredet habe. Das möchte ich gerne haben. Ich möchte gerne, dass die sozialen Medien wieder rauskommen aus der Eigentümerstruktur der, wie Sie genannt haben, großen Tech-Unternehmen oder andere Eigentümer, die dann manipulieren, sondern ich möchte, dass es wieder in die Verantwortung der Zivilgesellschaft mit eigenen Kontrollorganisationen der Einzelnen zurückgeht, dass aber hier klare Grenzen gegen Fake News, Beleidigungen, Verleumdungen und Ähnliches hier gelten müssen und kontrolliert werden müssen. Das, was die Union beabsichtigt hat, war eine Kontrolle der Zivilgesellschaft von oben nach unten und das geht nicht.
Aber trotzdem nochmal nachgefragt, wenn der Staat Nichtregierungsorganisationen fördert, die dann ihrerseits sich auch als Korrektiv verstehen, aber doch staatliches Geld bekommen, passt das denn zusammen?
Ja, nun, natürlich passt es zusammen. Wir wissen doch ganz genau, dass die Öffentlichkeit bei uns eine erhebliche Funktion hat, auch eine Kontrollfunktion. Es gibt für die Förderung von zivilgesellschaftlichen Organisationen gibt es klare Richtlinien. Aber es ist natürlich absolut wichtig, dass die Zivilgesellschaft ihrerseits von unten nach oben organisiert werden muss, dass sie sich selbst organisieren kann, sonst kann sie ihre Kontrollfunktion nicht ausüben und dass diese Kontrolle nicht top-down nach den Inhalten derer, die die politische Macht haben, geschehen kann.
Eine konkrete politische Frage, die schon lange diskutiert wird, gerade aber auch jetzt für neuen Wirbel sorgt, ist die, wie umgehen mit der AfD. CDU-Politiker Spahn sagt, so sinngemäß, man solle das unaufgeregter tun, zum Beispiel ja auch den Vorsitz in Bundestagsausschüssen zubilligen. Auch da gibt es Empörungen von anderer Seite, auch in der SPD. Wie ist da Ihre Haltung?
Und dass man sich über diese unglaublichen, beleidigenden und herabsetzenden, auch diskriminierenden Äußerungen von AfD-Politikern, wo auch immer, empört und zwar auch emotional aufregt, kann ich gut verstehen. Dass man völlig klar sagen muss, dass sich dabei um eine in den meisten Teilen verfassungswidrige Organisation handelt, ist auch klar. Ich habe den Eindruck, es sollte sich der Herr Spahn, gerade wenn er jetzt Fraktionsvorsitzender wird, deutlicher darauf konzentrieren, hier die Verfassungswidrigkeit so nachzuweisen, dass man mit einem Antrag an das Bundesverfassungsgericht diesem Spuk ein Ende machen kann.
Das heißt, Sie sind für ein Verbot der AfD? Steckt das jetzt hinter Ihrer Formulierung?
Ich bin völlig klar der Auffassung, dass man mit dieser Partei nicht arbeiten kann. Es ist keine normale Partei. Und ich bin der Auffassung, es ist die Aufgabe, einen derartigen Verfassungsprozess vorzubereiten. Das ist genau der Stand. Und das halte ich für absolut erforderlich. Bin auch der Meinung, dass die CDU sich darüber im Klaren sein muss.
Gut, aber der Zustand jetzt ist ja der, die Partei ist nicht verboten. Sie hat rund 20% bekommen bei der letzten Bundestagswahl. Und die Frage ist, ob jetzt nicht auch demokratische Regeln gelten müssen für diese Partei, solange sie eben im Bundestag sitzt mit den gleichen Rechten, die die anderen auch haben.
Wenn diese Kollegen, wenn Sie sie so nennen wollen, sich an diese Regelungen der übrigen 80%, die sie nicht gewählt haben, halten und die sich diese demokratischen und rechtsstaatlichen anderen Parteien gegeben haben, dann ja, sonst nicht.
Es gibt nicht wenige, die sagen, die AfD profitiert davon, dass sie praktisch ausgegrenzt wird von anderen oder anders behandelt wird als andere Parteien. Und wenn man sich die Wahlergebnisse der letzten Jahre anschaut, kann man ja auch zu diesem Ergebnis kommen. Also sehen Sie nicht auch die Gefahr, dass das die AfD stärkt, wenn man so mit ihr umgeht?
Also ich habe den Eindruck, dass die AfD davon profitiert, dass Journalisten, ohne weiter nachzuschauen, worum es sich handelt, eigentlich solche Opfer Mentalitätsbehauptungen einfach weitererzählen. Es wäre, glaube ich, sehr viel besser in der Auseinandersetzung. Man würde sich anschauen, was denn eigentlich von Leuten wie Frau Weidel oder anderen tatsächlich gesagt und getan wird, dann wären wir alle schon ein Stück weiter.
Wir haben vorhin schon über soziale Medien gesprochen. Ich will mal noch ein bisschen mehr die Medien hier ins Spiel bringen. Die haben ja eine wichtige auch Vermittlerfunktion in der Gesellschaft. Meinungen transportieren, Nachrichten verbreiten. Ganz zentral dabei der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja allen gehört, weil ihn auch alle finanzieren. Der steht aber auch gerade heftig in der Kritik von vielen Seiten. Wird er Ihrer Meinung nach seiner Aufgabe gerecht?
Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist extrem wichtig. Das können Sie an Institutionen in den USA sehen, wo eigentlich jeder in seiner Blase lebt und auf das, was andere sagen, überhaupt nicht mehr zu achten braucht, weil er ja gar nicht mehr hören muss, was da überhaupt los ist. Ich bin der Auffassung, dass diese Verbindung für eine gesamte Gesellschaft nur durch ein Rundfunk- und Fernsehsystem in öffentlicher Verantwortung aufrechterhalten werden kann. Das wird kontrolliert, gar keine Frage, sogar sehr deutlich. Ich finde es auch richtig, dass jeder seine Kritik einbringen kann. Aber wenn dieses nur dem Ziel dient, dass man durch Privateigentümer und deren Manipulatoren veranlasste Meinungen diesen Rundfunk oder dieses System zerstört, dann bin ich da auf der ganz anderen Seite. Selbstverständlich muss Kritik möglich sein, gar keine Frage. Und wenn Sie jetzt einen Gegensatz zu sozialen Medien herstellen wollen, dann bitte ich einfach auch hier immer hinzuzufügen, soziale Medien, die im Dienst der Freiheit des Einzelnen und im Dienst der durch unsere Verfassung klar definierten und begrenzten Meinungsäußerung jedes Einzelnen oder auch der Zivilgesellschaft steht, die ja. Aber solche, die Tech-Unternehmen gehören, die durch Manipulateure politischer Art oder ökonomischer Art gesteuert sind, die sollte man, glaube ich, in ganz anderer Weise behandeln und nicht einfach mit den sozialen Medien, die wir für gut halten, gleichsetzen.
Ja, nochmal zurück zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da gibt es von vielen Seiten auch schon länger die Forderung, eine Art Publikumsräte zu bilden, also wo jetzt unmittelbarer der Einfluss der Nutzerinnen und Nutzer geltend gemacht werden kann, weil die Rundfunkräte, so die Kritik, seien so zusammengesetzt, dass sie die Bevölkerung nicht wirklich repräsentieren. Sind Publikumsräte eine sinnvolle Geschichte?
Das kommt drauf an, wie die zusammengesetzt sind. Wenn es auch lauter Leute sind, die durch Herrn Musk dorthin geschickt werden, dann sicherlich nicht. Man muss, glaube ich, gerade in so herausfordernden Zeiten, wo es darum geht, das Internet wieder für die Einzelnen und die Freiheit der Einzelnen und für die Zivilgesellschaft zurückzugewinnen, da können Sie nicht einfach pauschal dieses oder jenes sagen, sondern ich bin sehr für die Beteiligung und die Kritik der Nutzerinnen und Nutzer, aber nicht für eine Vergrößerung des Einflusses von technischen Eigentümern sozialer Medien, die manipulieren können und das auch tun, wie wir wissen.
Mir ging es jetzt nochmal um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da gibt es ja als Kontrollorgane die Rundfunkräte, wo zum Teil auch noch Parteienvertreter drin sind, aber vor allem auch Organisationen, Kirchen und so weiter. Das soll ja die Gesellschaft abbilden. Aber das ist eben so die Kritik, nicht wirklich das Bild der Öffentlichkeit. Man müsse jetzt die Bevölkerung direkter beteiligen durch Publikumsräte. Jetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch weil die Kritik ja so massiv ist, dass vieles dort Schlagseite hätte und man müsse das offener diskutieren. Deswegen meine Frage. Von Publikumskontrolle über neue Gremien. Ist das ein Weg, den Sie sinnvoll finden?
Oh, den finde ich sehr sinnvoll und auch diskussionswürdig. Das habe ich ja auch schon unterstrichen. Nur das Problem dabei wird sein, dass Sie hier tatsächlich Menschen, die ihre auch demokratische und einzelne Verantwortung wahrnehmen wollen, drin haben und nicht Leute, die von Tech-Unternehmen oder Manipulateuren oder wem auch immer dorthin geschickt werden.
Frau Doblak-Melin, vieles hängt ja auch davon ab, ob die Menschen, die Medien konsumieren, welche Medien auch immer, wissen, wie diese Medien funktionieren. Warum das so ist, wo die Informationen herkommen, das ist ja mitunter gar nicht so leicht zu durchschauen. Und da sagen Sie, wie viele andere auch, es wäre sinnvoll, ein Schulfach Medienbildung einzuführen. Was versprechen Sie sich davon?
Ich verspreche mir davon, dass schon unsere ganzen, die Generation meiner Enkel und im Zweifel ihrer Kinder, dass die lernen, woher Medien kommen, dass sie da nicht gleichsetzen können, was sie zum Beispiel auf bestimmten Internetkanälen sehen, mit geprüften, auch, sagen wir mal, nachprüfbaren Fakten. Ich denke schon, dass es darum geht, auch zusätzlich die technischen Zusammenhänge deutlich zu machen. Sie müssen heute zum Beispiel wissen, wie Algorithmen hergestellt werden, um auch zu verstehen, warum hier Diskriminierungsgefahren drohen, gerade in diesem Bereich. Und dann wird man sich auch mit den Kindern darüber unterhalten müssen, was ist denn eigentlich Fake News? Was darf man nicht? Wo sitzt hier eine ethische Verantwortung und wer kann es kontrollieren? Da kommt dann auch die Frage ihrer Publikumsräte mit rein, weil die gilt ja im Grunde genommen als Forderung, wenn ich sie richtig verstanden habe, nicht nur für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das System, sondern auch für die privaten Sendeanstalten. Die gilt auch für die Medien anderer Art und sie gilt für Social-Media-Plattformen auf jeden Fall.
Ich habe es erwähnt vorhin, dass Sie sich intensiv mit Fragen des Völkerrechts beschäftigen. Zum Beispiel haben Sie den vermutlich künftigen Bundeskanzler Friedrich Merz dafür kritisiert, dass er dem israelischen Regierungschef Netanyahu die freie Ein- und Ausreise nach und von Deutschland versprochen hat. Und das, obwohl gegen Netanyahu ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vorliegt. Warum ist das für Sie Grund zur Aufregung?
Ich bin Juristin, da rege ich mich unendlich darüber auf. Aber das ist eine ganz sachliche Feststellung. Wenn ein unabhängiges Gericht, das hier nach klaren Fakten eine Entscheidung trifft, einen Haftbefehl erlässt, dann kann man sich als Betroffener dagegen wehren, aber dieser Haftbefehl gilt und der muss dann auch befolgt werden. Und dann kann nicht jemand, der hier Bundeskanzler werden will, sagen, ach, das ist mein Freund, das gilt nicht für den. Das geht nicht. Das ist ein Verstoß gegen die Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit, der wir verpflichtet sind.
Nun stellt man sich aber gerade mal das Bild vor, der israelische Regierungschef reist nach Deutschland und wird hier abgeführt und eingesperrt. Kann man sich das wirklich vorstellen?
Nein, der soll hier nicht anreisen, sondern wenn er der Meinung ist, der Haftbefehl, der sei für ihn nicht gültig, dann kann er sich nach den Prinzipien des Internationalen Strafgerichtshofs dagegen wehren. Übrigens weiß ich nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Auf der einen Seite verbietet ja Israel die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof. Auf der anderen Seite ist aber Netanyahu genau diesen Weg gegangen und sein Einspruch wird dort diskutiert. Also heißt das ganz klar, man kann hier nicht nach Art der Rosinenpickerei sagen, ich stehe über dem Gesetz, auch nicht Netanyahu. Übrigens sollte man auch vermeiden, den Eindruck zu erwecken, Netanyahu sei Israel und für Israel haben wir eine besondere Verantwortung aufgrund unserer Geschichte. Ich glaube, das wissen wir alle, aber Netanyahu ist nicht Israel, sondern er ist mit seinen Taten, gerade auch mit dem vielfachen Verbrechen, die in Gaza und anderswo begangen werden, ist er natürlich auch in Israel in starker Kritik. Und das muss man auch gelegentlich sagen.
Es gibt den Vorwurf seitens vieler Völkerrechtler, der Westen messe mit unterschiedlichen Maßstäben, wenn zum Beispiel die Kriege Russlands in der Ukraine bewertet werden oder wenn es um den Krieg im Nahen Osten geht, dass dort doppelte Standards herrschen, eben massive Kritik an Russland zum Beispiel, aber ein Auge zu drücken, wenn es um Israel geht. Doppelmoral. Ist das ein Begriff, den Sie da auch verwenden würden?
Natürlich, das ist, glaube ich, ein sehr berechtigter Vorwurf, weil schauen Sie, es gibt gerade auch zwei Beispielsfälle. Der frühere Präsident des Sudan, gegen den ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs ausgesprochen wurde, da hat sich kein Herr Merz darüber aufgeregt. Das Gleiche gilt für den ehemaligen Präsidenten der Philippinen, wo die gleiche Situation da ist. Das heißt, es sind schon unterschiedliche Standards, über die man sich im Klaren sein muss, dass das nicht geht. Es steht niemand über dem Gesetz. Und das ist, glaube ich, ein eiserner Grundsatz.